heute ist das Thema Heiliger Geist als Störfaktor. Und heute ist der 24. Mai 2018. Heiliger Geist als Störfaktor. Sehr interessante Überschrift. Das lässt mich denken, viel denken. Total wichtiges Thema, werden wir nachher sehen. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Apostelgeschichte 2,12. Ich gebe mal als Beispiel hier Dynamit. Dynamis ist ein griechisches Wort und das bedeutet Kraft. Und der Erfinder von Dynamit, Alfred Nobel, der hat sich sehr gefreut am Anfang, dass er der Menschheit was Gutes angetan hat. Weil dann konnten viele Straßen gebaut werden, früher, bevor jetzt Dynamit erfunden wurde. Dann mussten die Straßen alle ja per Picke freigemacht werden. Die Steine mussten alle per Hand gebrochen werden und so weiter. Und jetzt mit Dynamit konnte man jetzt Kilometer lange Straßen bauen, freisprengen und auch Gebäude konnte man das Fundament freisprengen und so weiter. Das heißt, dank Dynamit haben wir jetzt ganz, ganz viele Straßen und viele Gebäude, die man jetzt nicht haben hätte können. Aber das Nebeneffekt, dass auch die Waffenindustrie diese Erfindung genutzt hat, um jetzt viele Waffen zu bauen und Menschen zu töten. Und das war dem Alfred Nobel jetzt sehr traurig, eine sehr traurige Nachricht. Und darum hat er auch diesen Nobelpreis des Friedens erfunden, damit, sagen wir so, quasi versucht, das so ein bisschen zu kompensieren, dass seine Erfindung auch für das Böse genutzt wird. Und ja, Heiliger Geist verknüpft man mit dem Wort Kraft. Und Kraft, wie gesagt, auf Griechisch ist Dynamis. Dynamis, Kraft. Und Kraft kann ja für viel Gutes benutzt werden, aber auch für nicht gute Sachen. Wie jetzt zum Beispiel Atomenergie. Die kann man benutzen, um Strom zu erzeugen, aber auch Bomben zu bauen. Ist auch so ein anderes Beispiel. Oder jetzt ein Auto kann man benutzen, um Menschen hin und her zu fahren, aber kann man auch benutzen, um Menschen umzubringen, wie jetzt verschiedene Attentäter das dann auch gemacht haben. Das sind immer Beispiele. Alles, was jetzt kraftvoll ist, alles, was machtvoll ist, kann auch missbraucht werden. Und so auch der Heilige Geist kann und wird missbraucht. Und darum müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Es gibt Leute, die sagen, okay, lasst uns den Heiligen Geist verbieten, dann haben wir keine Probleme. Ist nicht die richtige Lösung, zum Gegenteil. Ja, wie wir gelesen haben, hier Apostelgeschichte 2,12, die Leute haben nicht verstanden, was los war, warum die Christen jetzt gelobt haben in verschiedenen Sprachen. Und einige haben gesagt, was soll das wohl sein? Und hier Apostelgeschichte 2,13, da spotten einige Leute und sagen, sie sind voll süßen Weines. Die haben getrunken, die sind besoffen und darum machen sie das. Das heißt, weil jetzt viele 120 Leute in einen Raum, jeder von denen eine verschiedene Sprache sprechend, den Herrn lobten. Und das klang wirklich komisch, ich sage mal so, komisch. Wir können das selber vorstellen, 120 Leute in einen Raum, alle gleichzeitig den Herrn lobend, das war ein großes Geräusch. Und die Leute haben das nicht verstanden und haben gespottet. Das war schon am ersten Tag, wo der Heilige Geist ausgeschüttet wurde. Am ersten Tag hat der Heilige Geist die Ungläubigen schon gestört sozusagen. Ja, Heiliger Geist als Störfaktor. Und wir werden heute viele Situationen sehen, wo der Heilige Geist Menschen stört Ungläubige und sogar einige glaubende Christen. Punkt Nummer 1. Freiheit durch den Heiligen Geist. Johannes Kapitel 3, Vers 8. Nelly, würdest du bitte lesen?
Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Johannes 3, 8.
Dieser Vers hat mich schon beeindruckt seit meiner Jugend und er ist sehr stark. Er redet hier in Bilder, weil der Heilige Geist, ja, haben wir schon ein paar Mal gesagt, ist schwer vorstellbar. Und das Wort Wind, naja, Geist ist auf Griechisch und Hebräisch Luft und so auch ähnlich so ein Schiff. Ein Schiff braucht Wind, ein Segelschiff meine ich jetzt, braucht Wind und ich denke, das ist auch das Bild, was dahinter steht. Ein Schiff wird getrieben vom Wind. Und wer aus dem Geist geboren ist, der wird vom Heiligen Geist geleitet. Und der Heilige Geist leitet uns jeden Tag neu. Auf neue Wege, auf interessante Wege. Er offenbart uns jeden Tag neue Sachen und er verändert unser Leben. Und das meint Jesus hier. Der Wind weht, wo er will und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Das heißt, wir wissen nicht, wo der Heilige Geist uns morgen führen wird und übermorgen. Nicht so die Menschen ohne Jesus. Die Menschen ohne Jesus, die wissen, wo sie morgen sind. Weil sie ihr Leben planen. Ich arbeite oder ich werde dahin gehen und das machen und so weiter und so weiter. Alles geplant. Und wir natürlich auch. Wir wissen, wenn wir jetzt einen Job haben, dass wir morgen auch diesen Job ausführen müssen. Und wenn wir jetzt eine Wohnung haben, dann müssen wir auch am 1. des Monats die Miete bezahlen und so weiter. Aber könnte sein, dass der Heilige Geist jetzt sagt, so jetzt such dir eine andere Wohnung oder jetzt such dir einen anderen Job oder eine andere Arbeit. Könnte sein. Und dann müssen wir auch gehorchen und das tun. Aber es heißt nicht, dass wir jetzt quasi wie Hippies leben sollen, die alles über dem Haufen werfen. Das heißt, die sagen, ja, mir egal, ich lebe in einem Transporter oder so und nehme Drogen, wie ich will oder so. Nein, nicht in diesem Sinne. Zum Gegenteil, der Christ, der ist voll Verantwortung. Er geht seine Verantwortung nach, aber diese Verantwortung können sich ändern, weil der Heilige Geist uns leitet. Und viele verstehen das nicht. Ich nehme jetzt uns selber als Beispiel, meine Frau und ich. Aber hier könnte jeder von uns auch eigene Beispiele nennen, als Gott uns nach Deutschland geschickt hat als Missionare. Da sind einige Leute zu uns gekommen und das in Frage gestellt. Warum macht ihr das? Andere haben direkt gesagt, ihr seid durchgedreht, ihr habt nicht mehr alle Tassen im Schrank, nach Deutschland zu gehen und wie soll das funktionieren und in Deutschland gibt's schon so viele Kirchen, das ist schon ein christliches Land und viele andere Argumente haben die genannt, um uns abzuhalten, nach Deutschland zu kommen als Missionare, obwohl der Heilige Geist uns das befohlen hatte. Und so ist es auch immer. Der Heilige Geist, der führt uns und die Menschen um uns herum verstehen das nicht, warum wir jetzt uns entschieden haben, einen anderen Job zu suchen oder eine andere Wohnung zu suchen etc. Oder jetzt auf der Straße evangelisieren zu gehen und so weiter. Die Leute um uns herum verstehen das nicht. Sowohl die Ungläubige als auch viele glaubende Christen verstehen das nicht. Und darum ist in diesem Fall der Heilige Geist ein Störfaktor. Die Menschen denken, ja, Betty und Rolf sind durchgeknallt, gehen nach Deutschland als Missionare, die haben nicht einmal das Flugticket und noch weniger eine Arbeit oder so. Wie soll das funktionieren, wie soll das klappen und so weiter, Und solche Sachen geschehen ständig in unser Leben. Die Menschen sagen, ja, wie wirst du das schaffen und jenes schaffen? Weil der Heilige Geist uns die Gewissheit auf dem Herzen legt, dass wenn wir dies und das machen, er das auch segnen wird, dass das dann auch funktioniert. Und genau das ist Glaube, dass man Sachen tut, die von Menschen unlogisch sind oder über die menschliche Kraft hinausgehen. Und dann sagen wir, ja, genau, weil das uns Gott auf dem Herzen gelegt hat, darum tun wir das. Der Heilige Geist befreit von Gesetzlichkeit. Ja, weil die gesetzliche Menschen, die gesetzliche Christen, die nehmen die Bibel quasi als ein DGB, das heißt ein deutsches Gesetzbuch der Christen sozusagen. Die sagen, hier steht alles und das muss ich folgen. Das heißt, sie wissen schon, wie der morgige Tag aussehen wird, der übermorgige Tag, weil alles geplant ist in ihrem Kopf, weil sie alles durchgelesen haben und alle Gebote da im Kopf haben. Aber der Heilige Geist sagt, so geht das nicht. Gott hat uns nicht geschaffen, damit wir gesetzliche Menschen sind, sondern damit wir Gemeinschaft mit Gott haben, damit wir ihn gehorchen, ganz persönlich und direkt. Natürlich leitet er uns auch durch die Bibel, aber er leitet uns ganz persönlich. Er hat einen persönlichen Plan oder er hat einen Plan für jeder von uns, der sich unterscheidet von dem Plan, was er für andere hat. Und darum brauchen wir, dass er uns das ganz direkt sagt. Und das befreit uns. Das befreit uns. Das erleichtert uns. Weil wir, wenn wir jetzt intim sind mit Gott, wenn wir jetzt eine tiefe Gemeinschaft haben mit Gott und wenn wir die Sünde ablehnen und wenn wir beten, wenn wir ein Gebetsleben führen und wenn Gott in unserem Herz lebt, dann zeigt er uns selbst, was Sünde ist, was falsch ist und auch was richtig ist. Und das ist ein befreiendes Gefühl, wenn man weiß, ich werde von Gott geleitet. In jedem Augenblick. Na, früher, ich hatte so eine gesetzliche Phase in meinem Leben, da war ich die ganze Zeit gequält. Die ganze Zeit musste ich denken, ja, habe ich jetzt was Falsches gemacht? Habe ich jetzt ein Gesetz gebrochen? Habe ich jetzt gegen irgendeinen Bibelvers verstoßen? Die ganze Zeit, diese Gedanken haben mich die ganze Zeit gequält. Ich war unterdrückt. Aber nachdem ich mich bekehrt habe und das geistliche Leben bekommen habe, den Heiligen Geist in mein Herzen, hat sich das auf den Kopf gestellt. Das heißt, ich habe gewusst, was richtig und falsch ist. Wie auch die Bibel sagt, Gott sagt, ich werde meine Gesetze auf ihren Herzen schreiben. Das heißt, Gott legt seine Gesetze, seinen Willen in unseren Herzen und das ist befreiend. Man fühlt sich frei. Man weiß, ich muss nicht mein Gewissen ständig quälen. Nein, ich kann aufatmen in der Heiligung. Ich kann mich heiligen jeden Tag und trotzdem voller Freude sein. Voller Freude und trotzdem heiligen. Die Menschen, die den Heiligen Geist nicht folgen, die versuchen sich zu heiligen und dieser Versuch ist quälend, ist unterdrückend, weil sie immer kämpfen müssen gegen das Fleisch und immer nachdenken und so weiter, das ist total schwer. Aber wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann schenkt uns er die Idee und er gibt uns auch die Kraft, um uns fernzuhalten von der Sünde. Gut, er befreit in der Anbetung, er befreit in der Predigt, er befreit in der Evangelisation. Er befreit zum Leben in Gehorsam zu Gott. Er befreit zum Sieg, befreit zu Zeichen und Wunder. Eine Reihe Sachen, die jetzt ganz konkret sind. Er befreit in der Anbetung. Wenn wir jetzt zum Gottesdienst gehen und da eine Anbetungszeit haben, manchmal hatte ich das Gefühl, ich mache das, ich singe diese Lieder, aber das sind nur Laute, die aus meinem Mund kommen. Aber wenn ich erfüllt bin vom Heiligen Geist, dann betet mein Geist an. Dann ist das völlig was anderes. Dann ist es eine lebendige Anbetung. Dann brennt mein Herz. Dann gibt sich mein ganzes Wesen hin. Ne? Und das ist diese Befreiung in der Anbetung durch den Heiligen Geist. Und wenn jetzt uns dabei jemand schaut und sieht, wie man jetzt anbetet von ganzem Herzen und diese Person ist gesetzlich, dann kann sie das nicht nachvollziehen und dann ist das für sie ein Störfaktor. Versteht ihr? Dann sagt sie, ja, was machst du da? Warum, ne? Machst du das so emotional und so weiter, ne? Sie denkt, wir machen Theater, aber eigentlich machen wir das von ganzem Herzen, von der Tiefe unseres Herzens und für denen ist das nur ein Theater, ne? Und die kommen, strecken ihr Finger auf uns und sagen, du Heuchler, ne? Du, das ist nur eine Schauspielerei, ne? Nein, wir machen das aus tiefstem Herzen. Und darum ist der Heilige Geist auch unter Christen ein Störfaktor. Er befreit in der Predigt. Und diese Befreiung habe ich lange Zeit gesucht. Und Halleluja, Gott sei Dank, habe ich die auch gefunden. Das heißt, dass ich rede, wenn ich mich aufstelle zu predigen, das, was der Heilige Geist mir aufs Herz legt. Vor 20 Jahren, als ich angefangen habe zu predigen, dann habe ich dieses Ziel gehabt. Gott, ich will den Leuten nur sagen, was du mir aufs Herz legst. Aber war immer ein großer Kampf, weil unser Gehirn will mitarbeiten. Unser Gehirn will mitspielen. Unser Fleisch will auch was sagen. Und als studierter Theologe noch mehr. Die Bücher wollen auch alles was sagen, die großen berühmten Theologen haben auch was zu sagen, etc. etc., so dass der Heilige Geist quasi eingeladen wird, den Mund zu halten, ne? Halt jetzt den Mund, weil die großen Theologen jetzt was sagen wollen, ne? Die Bücher wollen auch zitiert werden und so weiter. Und das war für mich immer ein Kampf. Ich habe gemerkt, heute hat der Heilige Geist gar nichts geredet. Alles, was ich gesagt habe, war nur aus meinen Überlegungen und habe ich gebetet, gesagt, Gott, vergib mir. Ich will das nicht mehr. Ich will aus dir reden. Ich will nur ein Lautsprecher sein. Ich will nur weitergeben, was du den Leuten sagen willst. Und das ist mein Ziel. Rede die Menschen ins Herz. Und das war ein großer Kampf. Und das hat Jahre gedauert, bis ich heute sagen so einigermaßen das überwunden habe, weil jedes Mal, wenn ich eingeladen werde zu predigen, dann kommt diese Zweifel, ja, werde ich das schaffen, werde ich mein alter Adam zügeln können und Raum geben den Heiligen Geist, ne? Und das ist so toll, wenn ich predige und dann am Ende das Gefühl habe, ja, ne, wow, heute hat der Heilige Geist geredet und mein alter Adam konnte ich kaputt treten und einfach das weitergeben, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, und eine tolle Predigt zu machen. Ist wichtig, dieser Detail. Tolle Predigt. Weil viele, die denken, ja, ich werde hier den Heiligen Geist lassen, dass er spricht, und dann sagen sie eine Menge Unsinn und sagen noch, das war der Heilige Geist. Ne? Und da muss ich sagen, ich denke, der Heilige Geist ist intelligenter als hier ein Haufen Unsinn, was bestimmte Leute reden, was ihre eigene Seele, was ihre eigene Gefühle sagen, und dass sie vermischen das mit dem Heiligen Geist. Weil ich bin überzeugt, dass wenn der Heilige Geist wirklich redet, dann redet er Sachen mit Kopf und Fuß, die Menschen auch wirklich berühren, die das Leben der Menschen ändert, die lebensändernd sind. Da bin ich überzeugt, dass der Heilige Geist uns wirklich Worte geben will, die Menschen jetzt geistlich wirklich beeindrucken. Dass Menschen nach Hause gehen und das Gefühl haben, sie mussten sich bekehren oder sie haben eine ganz wichtige Botschaft aus Gott bekommen. Und das ist dann eine befreite Predigt aus dem Heiligen Geist, befreit in der Evangelisation. Das heißt, dass wir, wenn wir evangelisieren, zulassen, dass der Heilige Geist uns jedes Wort auf den Lippen legt und dass dieser Druck, was wir uns selber machen, dass wir diesen Druck unterbinden und dass wir diese Freiheit zulassen und sagen, Heiliger Geist, rede du. und dass wir dieses gute Gefühl haben am Ende des Tages, wie Nelly du vorher erzählt hast, es war einfach gesegnet. Gott hat alles geführt, nichts war gezwungen, nichts war gestellt, alles war natürlich, alles hat geflossen, so wie der Geist es wollte, ne? Und das ist auch diese Befreiung in der Evangelisation. Er befreit zu Zeichen und Wunder. Im Gegenzug sind die verkrampften, ängstlichen, gesetzlichen und religiösen Menschen eingeschüchtert von ihren eigenen theologischen Fesseln. Ja, das erzähle ich aus eigener Erfahrung. Vor meiner Bekehrung hatte ich auch diese Probleme, die ich später auch in viele, viele andere Leute leider gesehen habe, dass die gesetzliche Leute, die wollen Gott gehorchen, die haben auch dem Heiligen Geist irgendwo, die haben sich dann auch bekehrt, aber die haben gesagt, gut, jetzt habe ich den Heiligen Geist, ab jetzt übernehme ich das Steuer sozusagen. Die haben gesagt, so Jesus, gut, dass du jetzt in meinem Auto bist, setz dich hier am Beifahrersitz und ich übernehme das Steuer. Ne? Und das ist ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Jesus will das Steuer übernehmen durch den Heiligen Geist. Jesus will unser Leben führen durch den Heiligen Geist. Und die religiösen Menschen, die tauschen das um. Und darum werden sie verkrampft, ängstlich, ne? Und eingeschüchtert. Die gesetzlichen Menschen, die sind einfach so, die haben immer Angst. Habe ich jetzt gesündigt? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Und so weiter. Das sind Zeichen für gesetzliche Menschen. Ja, Schwester Franziska? Ja, genau, Schwester Franziska, ja. Solche Diskussionen hatte ich mit einigen Leuten, die mir jetzt zwei oder drei Bibelverse vorgeworfen haben. Dann habe ich gesagt, ja, und was ist dann mit die 100 andere Bibelverse, die genau das Gegenteil sagen, ne? Und so weiter, ne? Ja, und viele andere Sachen, ne? Viele andere Sachen, auch mit dem Gottesdienst, und werden wir gleich sehen. Genau, das ist total wichtig, Schwester Franziska, ne? Dieses Joch, was sie die Leute auf sich selber ziehen, ne? Das habe ich hier mit diesen Adjektiven hier beschrieben, verkrampften, ängstlichen, gesetzlichen und religiösen Menschen eingeschüchtert von ihren eigenen theologischen Fesseln. Das heißt, sie legen sich selber Fesseln und sie werden dadurch traurige Menschen sozusagen. Sie sind immer besorgt, ja, habe ich was falsch gemacht und so weiter. Oder sie werden dann stolz und sagen, na, ich habe zwei Jahre lang nicht mehr gesündigt, wie ich einmal einer gehört habe, der das behauptet hat, gesagt hat. Das tat wirklich weh, das zu hören. Das heißt, die denken, ich habe nicht mehr gesündigt und so. Die haben gar nicht verstanden, um was es geht, weil das Evangelium geht nicht, oder die Freiheit des Geistes geht nicht darum, dass wir sagen, ich habe jetzt zwei Jahre nicht mehr gesündigt, weil natürlich sünden wir nicht mehr. Ein Christ soll nicht sündigen. Aber was macht ein Christ? Was tut ein Christ? Er tut Fehler. Er tut ja eine Art Sünden, die ich jetzt Fehler nennen würde. Die sind Sachen, die Gott nicht gefallen. Und die tun wir immer. Und der Heilige Geist lehrt uns jeden Tag. Und das heißt, ein Christ zu sein, einer, der jeden Tag was Neues lernt. Jeden Tag wächst im Glaube, jeden Tag mehr vertraut, mehr an Gott. Jeden Tag empfängt er mehr vom Heiligen Geist. Jeden Tag hat er mehr Intimität mit Gott. Das ist das christliche Leben. Und nicht zu sagen, so, jetzt habe ich die Perfektion erreicht. Nein, das ist der Anfang vom Abfall, wenn man sagt, ich habe die Perfektion erreicht. Ne? Das sind Beispiele von gesetzlichen Menschen. Und wir wollen befreit werden. Wir wollen die Freiheit. Hier steht irgendwo das Gesetz der Freiheit. Gesetz der Freiheit. Ganz komisch, dieser Satz. Aber das bedeutet, ne, wenn der Heilige Geist uns führt, wenn wir synchronisiert sind mit ihm, dann sind wir frei. Wir müssen ihm nur folgen. Wir müssen immer nur fragen, Heiliger Geist, was soll ich jetzt machen? Ne? was sagst du mir heute, ne, und so weiter und so weiter. Und wenn wir gesündigt haben, dann zeigt uns das der Heilige Geist. Wir müssen uns nicht selber sorgen und den Kopf zerbrechen. Nein, er zeigt uns schon, wenn wir gesündigt haben, dann gehen wir hin und bitten um Vergebung, dann vergibt uns Jesus und dann Kopf hoch und weiter, ne, immer voller Freude, immer mit dem Gefühl der Freiheit. Wir sind befreite Menschen und nicht jetzt Sklaven vom Gesetz. Punkt Nummer 2. Er kann nicht verstanden werden. Unter der Leitung des Heiligen Geistes zu leben bedeutet, dass unser Leben manchmal die Planungsfähigkeit verliert. Habe ich schon ein paar Beispiele erzählt. Dass manchmal, ne, nicht jetzt regelmäßig, aber vielleicht einmal im Jahr oder die 2-3 Jahre, sagt der Heilige Geist so, jetzt will ich völlig was anderes von dir. Ich will jetzt eine große Änderung machen in dein Leben. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe ein großes Wunder für dich. Oder ich will, dass du dies und das lässt. Oder ich will etc. etc. Und alle Leute werden sagen, warum tust du das und so. Ne? Er wirft uns aus der Bahn, prüft unseren Glauben. Natürlich. Ne? Weil wenn wir sagen, so jetzt habe ich den perfekten Glauben erreicht. Und dann kommt Gott und sagt, so lass mal sehen. Lass mal sehen. Lass uns mal jetzt eine völlig andere Situation stellen, um zu sehen, ob wirklich so ist. Der Gott, er fordert uns immer heraus und stellt uns vor neue Aufgaben. Bruder Stefan, würdest du hier 2. Korinther 3, 17 lesen? Ich habe alles, was die Schwester Franziska sagt, ich versuche das immer zu wiederholen. Alles, was ihr sagt, ich versuche zusammenzufassen und das zu kommentieren. Nein. Okay, gut, dann lese.
Wollte nicht, weiß ich, ich habe irgendwie gedacht, Mann, wenn ich jetzt, das war mir so, das ist mir so am Herzen zugelegen, ich denke, wenn ich...
Aha. Nein, Schwester Franziska war ganz am Anfang nicht dabei, sie war nur nach ein paar Minuten dabei, okay. Okay, gut.
Dann lese ich jetzt in alles in Frieden. Aha. Wieder. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
Amen. Halleluja. Ne? 2. Korinther 3, 17. Ne? Die Gesetzlichen, die können so einen Vers nicht verstehen, weil für denen ist das christliche Leben eine Qual. Für denen ist die Freiheit im Himmel. Die sagen, ja, wenn wir mal im Himmel sind, dann ist alles gut, dann wird alles schön und viel Freiheit sein, alles wird bestens sein, alles wird gut aussehen, niemand wird mehr Probleme haben, aber dieses Leben, das ist eine ganze Qual, eine reine Qual, weil es heißt, Gesetze gehorchen und immer befolgen und immer sich sorgen, ob man jetzt irgendwas getan hat und so weiter und so weiter. Die Gesetzlichen, die quälen sich die ganze Zeit, aber wir können verstehen, dass wir die Freiheit haben, nicht die Freiheit, um zu sündigen, sondern die Freiheit aus der Sünde heraus, werden wir gleich sehen. Die Freiheit, den Heiligen Geist zu folgen, die Freiheit haben, die dadurch kommt, dass Gott uns zeigt, was wir tun und lassen sollen, und das schenkt uns Frieden. Wir wissen, ja, Gott führt mich, ich muss mich nicht quälen und denken, ja, habe ich jetzt was Falsches gemacht. Nein, ich weiß, Gott führt mich und Gott schenkt mir Frieden. Und wenn Gott irgendwas von mir will, wird er mir es schon zeigen. Halleluja, ich freue mich. Ne? Ein geisterfüllter Christ ist ein froher Christ. Gut, Punkt Nummer 3, Spötter. Die Pharisäer unserer Zeit müssen ihre Position verteidigen, die kraftlos menschlich aus dem Buchstaben entsteht und langweilig ist. Die Pharisäer unserer Zeit, das heißt die, ich sage mal so, die glaubende Christen, die gesetzlich sind, das sind die heutigen Pharisäer. Die Pharisäer, die waren ganz religiöse Menschen, sehr gehorsam, auf der Buchstabe gehorsam und viel in der Bibel gelesen, viele Bücher studiert und alles, ne? Aber sie waren kraftlos. Die hatten den Heiligen Geist nicht, die konnten keine Wunder tun, und ihr religiöses Leben war voll langweilig. Ne, die Gottesdienste von denen war voll langweilig. Immer nur, ja, Gesetze, du musst das tun, du musst jenes tun und so weiter. Und du musst Buße tun und so weiter, nur das die ganze Zeit. Dafür geben sie einen Anstrich von Gelehrsamkeit und Ehrbarkeit, um die Werke des Heiligen Geistes zu verleugnen, zu dämpfen und zu ersticken. Solche Menschen gab es schon in der Zeit Jesu und der Apostel. Schwester Franziska, würdest du bitte hier 2. Timotheus 3,5 lesen? Ne, hier werden gemeint die Gesetzlichen. Die Gesetzlichen sind die Leute, die jetzt einen äußeren Schein von Gottesfurcht haben. Die geben sich aus als gottesfürchtige Menschen. Die sagen, ich bin ein Christ, ich gehe immer zum Gottesdienst, jede Woche bin ich da und mache dies und das und habe nie die Ehe gebrochen und dann haben die noch eine Reihe Sachen, die sagen, ich mache das und lese die Bibel jeden Tag 20 Kapitel und dies und das und hab einen Amt in der Kirche, bin ein Ältester und hab schon 5 Theologieschulen besucht und so weiter und so weiter. Ne? Das heißt, einen äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Das heißt, die sagen, ja, Zeichen, Wunder, nee, das gibt es nicht mehr. Ne? Das bedeutet, deren Kraft aber verleugnen sie. Das heißt, die haben Furcht vor Gott, aber die Kraft Gottes sagen, nee, das gibt es nicht mehr. Gott hat die sagen, ja, Gott hat die Schrift gegeben und das reicht uns. Und dahinter verstecken sie ihre toten Glauben, ihren fehlenden Heiligen Geist. Sie gehorchen den Heiligen Geist nicht. Das heißt, sie gehorchen Gott nicht. Die Führung Gottes in ihr Herzen gehorchen sie nicht, weil sie rebellisch sind. Sie wollen Gott nicht gehorchen. Sie wollen ihre eigenen Wege folgen. Und dafür töten sie den Heiligen Geist ab. Dafür ersticken sie den Heiligen Geist, weil sie sagen, ich weiß schon, wie ich zu leben habe. Und dann ersticken sie den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist eigentlich uns zeigen will, wie wir zu leben haben, was wir zu tun haben. Und darum, hier steht es, von solchen wende dich ab. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir diese Gesetzlichkeit nicht aufnehmen. Am besten hier steht es, von solchen wende dich ab. Am besten wäre, wenn wir das auch gehorchen, wenn es steht, ne? Wenn wir erkennen, dass eine Person gesetzlich ist, dass eine Person den Heiligen Geist nicht gehorchen will, dass eine Person nicht offen ist für die Führung des Heiligen Geistes, obwohl sie sich als Christ ausgibt. Ne? Hier steht es, den äußeren Schein von Gottesfurcht. Weil die Bibel sagt nicht, dass wir uns von den Nichtglaubenden, von den Heiden abwenden sollen. Nein, von den Heiden sollen wir uns nicht abwenden. Aber wir sollen uns abwenden von Menschen, die sich ausgeben als Christen, aber leugnen die Kraft Gottes, leugnen den Heiligen Geist, die gehorchen Gott nicht. Ne? Solche Menschen sind gefährlich für uns, weil sie uns anstecken können. Die Heiden, ich hoffe, die Heiden, die jetzt in diesem Sinn als lehrmäßig, ich denke, ja, die stellen eine bestimmte Gefahr auch dar. Aber hier der Apostel Paulus lässt durchsickern, dass er große Angst hat von diesen gesetzlichen Menschen, die jetzt sagen, ne, Wunder, Zeichen, das gibt es nicht und den Heiligen Geist zu gehorchen, Prophezeiungen, das gibt es nicht und so weiter und so weiter. Die leugnen, dass der Heilige Geist noch heute Gemeinde baut, dass der Heilige Geist Menschen Gaben gibt und so weiter. Die leugnen das alles. Die Schriftgelehrten, die meinen, immer alles verstehen und erklären zu müssen, stört der Heilige Geist, weil er sich nicht in eine Schublade tun lässt. Einige gehen so weit in ihren Lästerungen, dass sie die Wirkung des Heiligen Geistes als teuflisch, in Klammern, von unten bezeichnen. Jesus hatte das gleiche Problem und hat ermahnt, Schwester Nelly, würdest du bitte hier Matthäus 12, 24 und 32 lesen?
Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Weder in dieser Weltzeit noch im Menschenkünftigen. Matthäus, ja, 12, 24 bis 32.
Ja, es ist unlogisch, was die da behauptet haben, ne, dass Jesus einen Dämon durch einen anderen Dämon austreibt, was nicht jetzt viel anders ist, als was die Leute heute sagen. Wenn jemand jetzt ein Wunder tut oder in Sprachen redet oder prophezeit und dann kommen andere und sagen, ja, das hat der Teufel gemacht. Das ist nichts anderes, weil Jesus hat seine Wunder gemacht durch den Heiligen Geist. Das behaupten viele Bibelverse, dass die Zeichen und Wunder, die Jesus gemacht hat, durch den Heiligen Geist waren. Und hier lässt es Jesus ganz deutlich, wird es durch die Aussage Jesu. Warum sagt er das? Wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Warum sagt Jesus das? Ja, wir müssen jetzt den Zusammenhang lesen, um zu verstehen, was Jesus damit meint. Und er meint den Vers 24. Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul. Was meint Jesus mit dem Vers 32? Dass er die Dämonen ausgetrieben hat durch den Heiligen Geist. Das meint Jesus mit dem Vers 32, weil der Zusammenhang das zeigt. Jesus hatte Dämonen ausgetrieben. Die Pharisäer haben gesagt, ja, das war Beelzebul. Und Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wurde beleidigt. Aber wieso wurde der Heilige Geist beleidigt? Ja, weil die Pharisäer gesagt haben, dass Jesus die Dämonen ausgetrieben hat durch Beelzebul. Das heißt, die haben die Kraft beleidigt, die Dämonen ausgetrieben haben. Und welche Kraft hat die Dämonen ausgetrieben? Der Heilige Geist. Und darum hat Jesus hier den Vers 32 gesagt. Habt ihr das verstanden? Der Heilige Geist ist die Kraft, die hinter die Zeichen und Wunder steht. Auch die Zeichen und Wunder, die Jesus gemacht hat. Und wenn jemand sagt, die Zeichen und Wunder, die Jesus gemacht hat, war eigentlich nicht Jesus, sondern Satan, ne? Dann beleidigt er nicht Jesus, sondern den Heiligen Geist, weil Jesus durch den Heiligen Geist diese Wunder gemacht hat. Und das Gleiche gilt auch heute. Wenn heute jemand jetzt ein Zeichen und Wunder tut und ein anderer kommt und sagt, dieser Zeichen und Wunder hat nicht Gott gemacht, sondern Satan, dann ist das eine Beleidigung gegen den Heiligen Geist. Und was steht da? Dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen Welt. Darum müssen wir ganz aufpassen, dass wir nie über ein Wunder sagen, das ist von Satan. Das dürfen wir nie machen, mit einer Ausnahme, wenn die Person, die diesen Wunder gemacht hat, das dann auch ausspricht und sagt, so, jetzt werde ich im Namen Satans ein Wunder tun. Dann können wir sagen, okay, das war jetzt Satan, was es gemacht hat. Na, aber wenn jemand kommt und sagt, ich werde jetzt ein Wunder tun im Namen Jesu Christi, dann dürfen wir in keinem Fall sagen, das war Satan. Wir können sagen, es war vielleicht das Fleisch, es war vielleicht die Seele, aber wir dürfen nicht sagen, es war Satan. Ne? Was wolltest du fragen, Schwester Franziska? Ja, aber schau mal, ja, wenn jemand das gesagt hat, dann hat er sich schuldig gemacht. Was aber nicht irgendein Wort ist, dieses Wort. Dieses Wort ist ein Wort, wenn jetzt ein Wunder gemacht wurde, wenn jemand jetzt, ich sag mal, jemand geheilt hat, ne, zum Beispiel, ein Beispiel von einem Wunder. Und dann kommt ein anderer und erkennt, oh, da wurde jemand geheilt, ne. Aber diese andere Person hat ein Interesse daran, diese Person, die diese Heilung gemacht hat, zu verleugnen. Das war der Fall der Pharisäer. die wollten nicht zugeben, dass Jesus von Gott war. Wenn sie jetzt gesagt hätten, toll Jesus, dass du dieses Wunder gemacht hast, das beweist, dass du von Gott bist, das wollten sie nicht. Das heißt, die wollten Jesus klein machen und darum haben sie gesagt, das ist von Satan. Und wenn heute jemand jetzt betet für einer und dieser wird geheilt und ein anderer kommt und sagt, ja, diese Heilung war gar nicht von Gott, das war von Satan. Satan hat diese Person geheilt. Das ist diese Lästerung gegen den Heiligen Geist. Aber nicht andere Sachen. Nicht andere Sachen. Nur das, wenn jetzt Wunder geschehen, zum Beispiel jetzt eine Dämonenaustreibung, was ich später kommentieren werden. Wie ist das mit der Dämonenaustreibung, werden wir in einer anderen Lektion studieren, warum ich sehr vorsichtig bin in diesem Bereich. Aber trotzdem geschieht es noch heute, Dämonenaustreiben können geschehen, wie jetzt Paulus von dieser Wahrsagerin und so, können geschehen. Und wenn jemand dann hingeht und sagt, so, das war nicht Jesus Christus, der diese Dämonen ausgetrieben hat, sondern der Satan, dann ist diese Beleidigung gegen den Heiligen Geist. Das heißt, es ist immer verbunden mit Zeichen und Wunder. Das heißt, die Sachen, die der Heilige Geist tut, dass jemand sagt, das war nicht der Heilige Geist, sondern das war Satan. Und dieses Wort beleidigt den Heiligen Geist. Das darf man nicht sagen. Das darf man nicht sagen. Wenn man sagt, ja, die Charismatiker, sie sind vom Teufel. Das darf man nicht sagen. Warum? Weil, ich sage mal so, das darf man nicht sagen. Warum? Weil es in charismatische oder pfingstliche Gemeinden natürlich Sachen passieren, die nicht von Gott sind, aber die dann aus dem Fleisch sind. Imitationen. Ja, Leute, die jetzt imitieren, eine Prophezeiung imitieren zum Beispiel. Die versuchen das nachzuahmen. Es gibt auch die Fälschung. Aber diese Fälschung, die kommt nicht von Satan. Die kommt vom menschlichen Fleisch. Und darum darf man das nicht sagen. Das ist auch eine Beleidigung gegen den Heiligen Geist. Wenn jemand jetzt aus dem Fleisch prophezeit, dann ist diese Prophezeiung eine falsche Prophezeiung, dann ist diese Person ein falscher Prophet, aber es ist immer noch nicht aus Satan. Das muss man klar unterscheiden. Darum sollen wir nicht sagen, dass dies und das von Satan ist. Nur wenn jetzt ein Satanist kommt und sagt, so, jetzt werde ich im Namen Satans dies und das machen, dann können wir sagen, okay, das war jetzt im Namen Satans. Aber wenn ein Christ kommt und sagt, ich werde dies und das tun im Namen Jesu, dann dürfen wir nicht sagen, das war Satan. Dann dürfen wir das nicht sagen. Dann ist es unlogisch und das ist falsch und das beleidigt den Heiligen Geist. Die damaligen religiösen Leiter konnten die Taten Jesu nicht nachahmen. Sie hatten diese Kraft nicht. Es drohte der Verlust von Ansehen vor dem Volk. Darum mussten sie eine Erklärung finden, diese Werke als teuflisch bezeichnen. Noch heute stört es die Pharisäer, wenn einfache Glaubende vom Heiligen Geist gebraucht werden, um zu prophezeien und heilen. Ja, natürlich, weil in den traditionellen Religionen werden die Priester jetzt ausgebildet in theologischen Hochschulen und werden dann eingesetzt, eingesegnet in prunkvollen Zeremonien und so und bekommen ihre Talare und ihre Insignien und so weiter und so weiter. Aber die haben keine Kraft und Zeichen und Wunder zu machen. Und dann kommt ein einfacher Christ, der sich bekehrt hat, die Bibel gelesen hat und betet und dann passieren Zeichen und Wunder. Und dann fühlen sich diese Priestern, diese Religiösen, sie fühlen sich, ja, herausgefordert. Man fragt, ja, und dieser, der hat so viel studiert und der hat so viele Insignien und der hat ein schönes Talar und so weiter. Wieso kann er keine Wunder tun? Ne? Und was machen die dann? Die verleugnen. Die sagen, ja, der ist nur vom Teufel und so weiter und so weiter. Ne? Die benutzen diese Methoden. Und das, da sehen wir, wie der Heilige Geist ein Störfaktor ist. Ja, das ist das Thema der Lektion, wie der Heilige Geist Menschen verunsichert, die Ungläubigen oder die falschen Christen verunsichert. Weil der Heilige Geist, der baut Gemeinde, er baut mit seiner Kraft und er baut in einer, ja, ich sag mal, Art und Weise, wie die Menschen manchmal nicht verstehen. Und das stört viele Menschen. Das sollte uns nicht stören. Aber warum studieren wir das dann? Weil wir sollen wissen, dass es passiert. Wir sollen wissen, warum die Menschen sich gestört fühlen, wenn sie merken, dass der Heilige Geist am Werk ist. Ja? Gut, wir haben schon eine Stunde hinter uns und wir haben noch hier zwei, drei Seiten. Das schaffen wir heute nicht. Ich würde vorschlagen, dass wir hier Schluss machen, okay?